Sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Sie befinden sich mit uns, Hauke Horreis und Daniel Hödmann, in der Astra-Stube unter der Sternbrücke. Wir haben Folge 136, es ist der 27.10. und Daniel Hödmann ist von den Toten wieder auferstanden und trinkt seinen ersten Red Bull am Tag.
Das stimmt, das ist sogar mein erster, hallo erstmal, das ist mein erster Red Bull seit tatsächlich, ich trinke nur noch einen Red Bull pro Tag, du hast recht, es ist ein Red Bull pro Tag, ich bin runter.
Seitdem ich mich ins Krankenhaus eingeliefert habe.
Ja, bin ich runter von allem.
Haben sie gesagt, Herr Hödmann, es wäre besser, wenn Sie nicht mehr so viel Red Bull trinken. 3 oder 4 am Tag oder zumindest vor Mittag ist nicht ganz so gesund.
Davon hat keiner geredet. Ich bin ansonsten tierisch fit. So, meine Lunge sieht ja auch aus, als würde ich nicht rauchen und so. Und sonst sind meine Werte ja hervorragend.
Wann warst du denn das letzte Mal beim Lungenarzt?
Meine Hausärztin.
Die hat einmal den Finger hinten reingesteckt und genau. Haben gesagt, husten Sie mal bitte.
Genau, die checkt mich ja einmal im Jahr so komplett durch mit Lungenfunktion und den ganzen Scheiß und Bildern und Blub und keine Ahnung und so. Und da kriege ich ja immer so einen Komplett-Check. Das mache ich einmal im Jahr. Das ist jedes Jahr hervorragend. Sie guckt mich auch jedes Jahr an und sagt so, Herr Hüttmann, verstehe ich nicht.
Sie werden keinen Tag älter.
Ja, das liegt.
Wie kann das bloß sein?
Das liegt einfach an Red Bull, Kippen, Alkohol, Clubleben und Tourleben.
An der Cappy, die du aufhast und an der Jogginghose, die du jetzt immer anhast. Herrlich. Ja. Du warst ja auch wieder auf Tour.
Genau, die letzten Großstadtgeflüster-Termine haben wir jetzt hinter uns und jetzt sind wir fertig für dieses Jahr. Das war auch ein sehr emotionaler Abschied.
Jeder hat geweint.
Ja, wirklich. Es wurden Tränen vergossen, weil das ja tatsächlich so ein Family-and-Friends-Ding ist, was da mittlerweile bei Großstadtgeflüster ist.
Du bist jetzt richtig reingewachsen, oder?
Ich bin da richtig reingewachsen und ich liebe die auch hart. Also wirklich, das ist auch sehr einfach, diese Menschen zu lieben. Also alle, von Künstlerin, Band bis unsere Crew, das ist sehr, sehr einfach. Und die Leute, die da arbeiten, die Arbeitenden, sind da halt auch schon Ewigkeiten. So, also Steffi, unser ich nenne jetzt einfach unser Produktions-Backline-Mensch, so, der ist halt schon ewig dabei. Robin und Kai und Tim, unser Tonmann und Marc, unser Lichtmann, die sind halt schon seit ewigen Zeiten dabei und die sind halt auch alle so reingewachsen, was ganz süß ist. So, also Marc hat zum Beispiel, unser Lichtmann hat zum Beispiel nie Licht gelernt oder sowas. Der hat das einfach gelernt auf Tour.
Haben sie gesagt, halt. du bist cool,
genau.
Dich nehmen wir mit.
Ja, mal so, gucken, ob du das kannst.
So in den kleinen Läden angefangen.
Ja, genau. Und das ist halt voll schön. So, und jeder hilft jedem. Jetzt haben wir auch noch so einen unfassbar tollen Busfahrer. Robert, der ist komplett neu bei der Firma Kultur in Berlin.
Robert!
Genau, ich habe es mir verkniffen, bis auf den letzten Tag, da habe ich es einmal gemacht, aber es fand er auch nicht witzig.
Woher kommt das? Robert, was kostet
von die? Von den Geistern kann man sagen, Robert!
Ach so, ich dachte, es kommt von Robert, was kosten die Kondome?
Ist der Robert?
Ich weiß es nicht. Heller von Sinn.
Heller von Sinn, diese alte Werbung. Nee, der hieß nicht Robert, glaube ich. Aber Robert ist auf jeden Fall ein ganz junger Dude, der gerade angefangen hat bei Kultur und erstmal immer nur so die letzten paar Male so mitgefahren ist als Zweitfahrer, damit er halt auch so ein paar Sachen lernt. Und jetzt hatte Kultur leider zu wenig Menschen, die Busse fahren können. Und dann ist Robert direkt ins kalte Wasser geschmissen worden und gib ihm. Und den haben wir jetzt mit.
Schön ohne Führerschein über die A7.
So ungefähr. Und Robert ist halt so ein geiler Dude, so der hilft, also was der sieht und was der macht und was der alles tut. Also allein am Nightline haben wir hinten halt einen Trailer dran, wo unser Backline drin ist. Und alleine, dass er also mit einlädt und auslädt und mittlerweile halt auch weiß schon, wo was hinkommt und wo was hin muss. Dann steht er hinten am FOH-Pult nach der Show und Tim, unser FOH-Mensch, geht nochmal eben kurz schnell sich einen Drink holen und kurz Pause machen. Dann kommt er wieder und dann hat Robert aber schon die Hälfte von seinem FOH eingepackt. Also wirklich jetzt. Und dann denkst du so, okay, was ist da los? So.
Wie alt ist denn der? 15?
Wie alt ist der? Mitte 20 vielleicht? Also jung halt so. Und der hat sich extra auf dieses Großstadtgeflüster-Ding sozusagen nicht beworben, aber gesagt so, ich will das sofort machen. Also der ist zweimal so mitgefahren, wir lieben ihn, er liebt uns und hat dann zur Kultur gesagt, ich möchte bitte sofort diese letzten Großstadtgeflüster-Termine machen.
Ja, wenn du etwas machen kannst als junger Mensch, der im Veranstaltungsbusiness arbeitet, ist es, sich jetzt die eigene Initiative auf den Bauch zu binden.
Absolut.
Und den Leuten zu schreiben, ey, ich will für euch arbeiten, alles, Backliner, Lichti, Tontechniker. Im Prinzip musst du nur mal, keine Ahnung, deinen Fernseher eingerichtet haben, dann kannst du ja schon mit auf die kleinen Touren.
Nee, und das war halt, also Robert ist halt ein Top-Typ und das war halt voll schön und wir haben in Oberhausen gespielt, in Münster im Skaters Palace und dann zwei Termine in der Schweiz, einmal Luzern im Schür und dann nochmal im Gaskessel in Bern, das ist so ein autonomer besetzter Gaskessel tatsächlich, innen drin aber voll geil ausgestattet, alles total neu und richtig krass, aber von außen sieht es aus wie die Flora, weißt du, so. Und das war halt voll krass. Also Schweiz ist nicht unbedingt so Großstadtgeflüstergebiet. Da finden wir nicht so wirklich wirklich statt. Und das waren beides 650er, 700er Locations, die aber beide ausverkauft waren. Also anderthalb Wochen vorher lagen wir noch so bei 340, 350 Tickets und dann haben wir noch gesagt, so auch komm, weißt du, wenn so 400 Leute kommen, vielleicht No-Show-Rate, schwierig, ne? Wird es trotzdem schön. Und dann waren beides sold out und das war halt geil. So, das hat so Bock gemacht. Schweiz. Alles, alle einfach süß, sweetie und geiles Essen, geile Leute. Sehr viele Frauen im Business, fand ich sehr toll. Bei beiden Locations. Wirklich jeweils Ton und Licht Frauen gemacht und auch Hands waren fast nur Frauen. Total geil und die hatten so hart Bock auch einfach. So, das war voll schön.
Ja, es wird divers. Es wird divers.
Es wird divers.
Überall wird es divers. Ist mir sogar aufgefallen, als ich das Plakat oder beziehungsweise die Erstbestätigung vom Deichbrand gesehen habe, dass du dort halt auch so eine 50-50-Rate hast zwischen, ich weiß gar nicht wer, alles. Nura ist da,
Juju ist da,
Blond.
Blond ist da und ich habe schon wieder 4-5 Sachen vergessen. Ja klar, auch halt so Beatsex und so, ne, STP, bla bla bla.
Ja, muss halt auch sein, ja, ist aber auch okay. Sein, aber ist ja auch
super, klar,
völlig dafür, dass das Deichbrand irgendwie noch vor 2 Jahren einen auf den Deckel bekommen hat, dass es nur männliche Acts gibt, haben die wahrscheinlich nicht entweder daraus gelernt oder sondern haben einfach gesagt, so ey, können wir auch und machen wir auch.
Ja.
Finde ich richtig gut.
Ja, ist es auch.
Ja, und auch, ey, die letzte Böhmermann ZDF Magazin Royal.
Ja, vom Freitag.
Vom Freitag war ja auch nur eine reine Veranstaltung im Sinne von Musik.
Habe ich gar nicht gesehen.
Ja, okay. es ist gar kein Thema. Nichts, okay. Es wird nichts gebasht, sondern Böhmermann tritt auf im Dunkeln, im Schatten, macht eine Anmoderation und als erstes geht's halt los mit Nina Chuba.
Okay.
Und Nina Chuba sitzt halt vor dem Schreibtisch von Jan Böhmermann und rappt halt Wildberry Lillet,
okay.
Bis das Ganze halt losgeht und du denkst, okay, das, die Sendung fängt jetzt mal anders an. Mhm. Und als nächstes kommen halt Wanda. Mhm. Und spielen dann den ersten Song live, nachdem der Keyboarder
gestorben ist.
Und dann geht's halt so weiter. Und als großes Finale ist dann DJ Bobo am Start.
Nee.
Und macht dann so ein Medley aus all seinen Songs.
Ach du Scheiße.
Das war ganz großartig.
Aber war Nina Chuba die einzige Frau?
Nee, gar nicht. Zoe Weiss hat noch performt.
Oh, cool.
Und Blond haben performt.
Oh.
Das war ganz witzig, weil Blond waren auf so einer ganz kleinen Bühne und haben ihren Feature-Song, den sie halt gerade draußen haben, Es regnet Männer.
Mhm.
Oder It's Raining Man oder also dieses.
Ja, ja.
Und vor der Bühne waren 6-7 Männer in Unterhosen und haben Schlammring-Catchen gemacht.
Okay.
Das war schon sehr nice. Also finde ich ganz großartig, was da jetzt irgendwie auch so passiert.
Wusstest du, dass die beiden Blond-Mädels die Schwestern von den Kraftklub-Brüdern sind?
Nein.
Ja. Das sind alles Geschwister, 4 Stück.
Ah.
Und jetzt macht das Ganze auch auf einmal Sinn, weil die sind halt auch Ballandstreicher. Weißt du, so.
Das Songwriting ist doch sehr ähnlich.
Das hast du jetzt gesagt.
Nee, aber vor allem der Song jetzt gerade hat mich dann beim Zuhören, wenn es gerade um die Strophenlyrics ging, sehr erinnert an Kraftkiez-Songwriting, an Kraftklub-Songwriting erinnert. Und jetzt macht's einiges. Mhm. Jetzt macht's einiges auf.
Ja.
Vetternwirtschaft.
Ja.
Aber funktionierende Vetternwirtschaft.
Es funktioniert. Aber es ist ja auch völlig okay. Aber das ist ja halt auch so landstreicher, wenn die halt irgendwie sagen so, ey, guck mal, ihr kriegt jetzt irgendwie Kraftklub und hier XY noch. Dafür nehmt ihr aber halt auch noch 3-4 kleinere Bands von uns, wie Blond und Leonin. Gut, Leonin ist jetzt auch nicht mehr klein, ne? Aber früher waren sie es ja.
Ja.
Macht ja total Sinn, das so zu tun. Also ist ja völlig legitim und voll gut. So.
Macht mega Sinn.
So, das ich ist ja jetzt, alles cool.
Auch ein Zoom-Meeting gehabt, weil es gibt in Hamburg wieder einen neuen Fördertopf.
Okay.
Und zwar von Move Up. Der Move Up-Fördertopf für alle KünstlerInnen, die da draußen sind. Und Rock City kümmert sich natürlich wieder darum, an wen er vergeben wird. Und da gab es einen netten Zoom-Call und da waren halt auch die Fragen halt groß, welche Projekte werden angenommen? Mhm. Und da sind Rock City halt auch ganz offen. Ja, die Jury guckt halt auch, dass es jetzt langsam mal ein bisschen diverser wird. Das heißt, nicht nur Frauenprojekte werden gefördert, sondern auch Männer, so wie ich einer bin, sollen sich Gedanken machen, wie man Diversität in die Branche und in die Kultur hineinbringt, was ich total gut gefunden habe, weil ich mir dann auch wieder Gedanken mache, okay, welches Projekt könnte man denn machen, wo der Diversität im Vordergrund steht und mir jetzt halt zu meinem anderen Projekt nochmal wieder nochmal Gedanken mache, was kann ich machen, um diese Förderung zu bekommen, um Kultur halt divers zu gestalten.
Können wir uns da auch anmelden? Sind wir eigentlich mit unserem Podcast auch Künstler mittlerweile?
Ich weiß es nicht.
Das könnte man nochmal anfragen, oder?
Man könnte das auf jeden Fall mal anfragen.
Würdest du das mal in Erfahrung bringen?
Ich könnte das in Erfahrung bringen.
Das würde
Aber die Frage ist ja halt einfach, wie divers sind wir? Wir sind halt auch
Naja,
zwei,
komm,
wir zwei sind weiße alte Männer,
ja, sitzen
mit unserem Podcast, aber wir laden halt.
Aber ich wollte gerade sagen, also es ist ja nicht so, als hätten wir hier nur Männer, so, und auch das breite Spektrum an Menschen, die wir hier einladen.
Ja.
Weißt du, von der Domina über die Prostituierte bis zur Künstlerin. Also das ist ja schon, also da könnte man schon mal fragen, finde ich.
Gut, also
einfach nur so vom Kopf her, weißt du?
Ja,
so.
ich kann mal nachfragen.
Also du kannst ja mal nachfragen.
Ich weiß nicht, ich glaube, es geht aber eher um Musikprojekte.
Ja, gut, aber ne, man kann ja trotzdem mal fragen. Und wenn dann Rock City sagt, so, hör mal zu, stimmt, eigentlich eine förderwertige Idee, was ihr da macht oder gemacht habt, weißt du? Man weiß es nicht. Rock City ist ja eine coole Socke erstmal an sich. So.
An sich sind sie erstmal eine coole Socke. Du, alles klar, ich frag da an. Der Daniel hat gefragt, Mensch, wir zwei alten weißen Männer, die in der Astra-Schule sitzen, laden uns Gäste ein und nicht nur Männer und machen nicht nur Pimmelwitze.
Nee, das ist vollkommen richtig, das überlassen wir Olli Schulz. Hast du denn das letzte Böhmermann-Ding gesehen mit dem Wein?
Ja, ich habe das gesehen mit dem Wein. Ich fand es sehr gut, da sind viele Sachen gewesen, die ich auch schon vorher wusste, auch das mit, dass der Wein, wenn er gefiltert wird, auch durch fleischliche Gelatine.
Ja, das sind alles Sachen, die ich nicht wusste, darum.
Echt nicht?
Nö. Ich trinke ja keinen Wein. Wir haben das mal angehakt irgendwann mal, aber ich vergesse sowas halt auch ganz schnell, weil es mich nicht interessiert.
Keine Ahnung. Das wusste ich schon vor 2 Jahren. Ich wusste halt bloß nicht, dass der so hart durchgefiltert wird, dass am Ende dann nochmal wieder Geschmacksverstärker halt rein müssen.
Ja, ja.
Aber er hat ja auch vollkommen recht, ne? Wenn du dir halt bei Lidl einen Weißwein
für 1,99 holst.
Was willst du denn erwarten?
Pestizide auf jeden Fall. So. Im besten Sinne. Erstmal.
Im besten Fall. Deshalb bin ich halt auch aus Protest auf die großen Weinverkostungstage in Hamburg am Samstag gewesen.
Ach ja.
Samstag war großer Weinverkostungstag irgendwo in...
Bei Alban im Hausverbot? Oder? Das war aber St. Ginger, das war kein Weinschatz.
Nein. Nicht bei Alban im Hausverbot, sondern im Rotenburgs Ort.
Ja.
Da gab es umsonst Wein, fast. Mhm. Man hat einen Eintritt bezahlt, 12 mhm. Euro. Für 5 Euro gab es dann ein Gläschen und dann konntest du durch die Halle trinken. Mit Verkostungsschlücken.
Mhm.
Ich habe die ganze Zeit auch an diesen Böhmermann-Beitrag gedacht, dann habe ich gedacht, ach, egal. Und
ich trinke einfach.
Ich trinke einfach und habe sehr viele interessante Gespräche mit Leuten aus Baden-Württemberg gehabt über Wein. Baden-Württemberg, was man in Hamburg alles machen kann. Man denkt ja immer so, man hat ja keine Ahnung von Wein und man hat keine Ahnung von Geschmack. Aber wenn man sich mit jemandem unterhält, der sich ein bisschen darüber auskennt und immer sagt so, ja, schmeckst du das und das vielleicht raus? Mhm. Schmeckst du... Also beschreib mal den Geschmack. Dann kommt man irgendwie in so ein, also es hat mich dann angespornt, halt auch Worte dafür zu finden, wie dieser Wein schmeckt.
Okay.
Und es gab halt auch Weine, wo ich gedacht habe, so das schmeckt ein bisschen wie bei, als wenn ich bei Oma reinkomme.
Ja, Omas Füße.
Omas Füße in Omas Stube.
Rheumadecke, Rheumasalbe.
Mhm. Das Problem an der ganzen Weingeschichte ist halt auch, je länger du da bist, desto besser schmecken alle.
Ja klar, irgendwann bist du ja halt auch ein bisschen angedüselt.
Richtig, das war ein richtiger Kulturtag am Samstag. Ich war abends mich noch eingeladen, in die Leichshalle zu gehen.
Mhm.
Da wurde nämlich das Rilke-Projekt aufgeführt. Mhm. Das Rilke-Projekt ist, also Rilke ist ein Dichter, der eine der oder andere, der mal Deutsch oder sowas hatte, der musste bestimmt das eine oder andere
Rilke-Gedicht auseinandernehmen.
Auseinandernehmen. Und Star der ganzen Geschichte war Ralf Bauer. Kennst du Ralf Bauer noch?
Klar. Gegen den Wind.
Nicht nur Gegen den Wind, sondern auch Disney Club, Ralf.
Stimmt, Disney Club hat er auch gemacht, aber bekannt natürlich Gegen den Wind, ganz klar.
Ja.
Ne, mit Hardy Krüger und, Hardy Krüger Junior, Entschuldigung. Und Ralf Bauer.
Krass. Da stand er auf der Bühne und der ist richtig alt geworden. Ich habe den ersten überhaupt gar nicht erkannt. Ich habe gedacht, wer ist denn dieser alte Mann da auf der Bühne? Stand er da, mit der Band hinter sich und hat Rilke Gedichte vertont. Und noch jemand, und zwar vom Tatort kennst du auch Dietmar Bär.
Ja, Dietmar Bär kenne ich, ja.
Dietmar Bär und Nina Hoger waren auch da.
Ja.
Und irgend so ein Sänger, der aussah, als wäre er, Mark Förster wollte ich gerade sagen, Mark Foster.
Mark Foster.
Das war der Einzige, der gesungen hat.
Mhm.
Das musst du dir irgendwie so vorstellen. Es hat sich auch irgendwie falsch angefühlt, weil da ältere Musiker auf der Bühne gewesen sind, die so ein Pink Floyd-Ding gemacht haben, sehr atmosphärische Musik.
Ja.
Gitarren, Gedudel, alles sehr leise. Man sitzt dann da in der Leihsalle. Für mich auch das erste Mal in der Leihsalle.
Ja.
Ganz viele Menschen um einen herum, die, sagen wir mal, noch so 10 bis 15 Jahre älter sind als ich. Also das heißt, ich und meine Begleitung haben den Schnitt halt richtig nach unten gezogen. Und das fand ich insgesamt schwierig. Also es war halt Kunst.
Mhm.
Und so Kunst, wo man sagt, man reflektiert und man redet nachher darüber.
Mhm.
Mhm. Schön, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das 80 Euro kostet.
Ich hoffe, du hast Gästeliste gehabt.
Ich habe Gästeliste gehabt.
Sehr gut.
Ich habe auf jeden Fall Gästeliste gehabt. Aber mir ist ein Satz irgendwie im Kopf geblieben von Rilke. Und zwar, ich krieg das Gedicht nicht mehr hin, aber da ging es darum, dass man als Poet gar nicht Gefühle auf das Blatt Papier bringt, sondern Erfahrungen. Das fand ich total schön. Da hat Rilke sozusagen mit so imaginären anderen Dichter gesprochen und hat gesagt, Digga, du musst rausgehen, du musst die Leute kennenlernen, du musst Menschen sehen, du musst in den Wald gehen, du musst in die Stadt gehen, du musst Leute halt treffen und nicht nur deine Gefühle aufs Papier bringen, sondern alles, was mit Poesie zu tun hat, sind Erfahrungen. Und das fand ich voll schön. Das ist mir so hängen geblieben.
Okay.
Weil ich selber gerade die letzten 200 Wochen, in denen du jetzt nicht da warst, ich meine, du hast jetzt ja 200 Wochen Pause gehabt.
Hat er
sich genommen. Hab ich mich eigentlich nur damit beschäftigt, Texte zu schreiben für das antifaschistische Swing-Projekt, was ich halt gerade habe. Das hört sich komisch an. Also ich brauche dann halt so ungefähr für einen Song halt immer, wenn es um die Lyrics geht, immer so 3 Tage. Und in dieser Zeit ist überhaupt gar nichts passiert, außer ich in einem stillen Kämmerlein mit ganz viel Zigaretten und ganz, ganz wenig Alkohol. Ich habe ganz, ganz wenig Alkohol die letzten 200 Wochen getrunken.
Das finde ich sehr gut.
Und ich habe mir auch gemerkt, dass ich meinen inneren Dämonen überhaupt gar nicht füttern kann. Es gibt dann so Situationen, wo du, wenn du halt schreibst und dann kommst du halt nicht mehr weiter, das heißt, du musst da irgendwie deinen Kopf irgendwie freikriegen, weil mit all den Worten und mit all den Bildern, die du im Kopf hast, verbaust du dir halt auch irgendwas. Du baust sozusagen eine imaginäre Mauer und dann musst du halt raus. Und ich bin dann oft, losgezogen und bin halt über den Kiez nur spazieren gegangen. Mhm. Und das Schlimme am Kiez ist ja, du triffst dann halt jemanden und sagst so, klar, Mensch, komm doch mal rum. Und es gab immer Situationen, wo ich den einen oder anderen Prosecco schon in der Hand gehabt habe, aber dann gesagt habe, ich muss weg.
Echt jetzt?
Ja. Ich bin in den letzten 2,5 Wochen niemals später als 0 Uhr zu Hause gewesen oder nochmal im stillen Kämmerlein und hab geschrieben.
Oh, da bin ich aber ein bisschen stolz auf dich, muss ich sagen.
Ja.
Auf jeden Fall. Das finde ich gut.
Ja, das Schöne daran ist, ich habe auch immer gedacht so, ey, wenn du jetzt was trinkst, dann ist der nächste Tag im Arsch. Wenn der nächste Tag im Arsch ist, dann kannst du halt nicht schreiben.
Ja.
Und was bedeutet dir halt mehr? Jetzt halt den nächsten lustigen Abschuss und nach 3 passiert sowieso nichts mehr Witziges. So. Und wenn, dann weißt du am nächsten Tag nichts mehr davon. Du hast derbe Filmriss oder so. Deshalb eigentlich immer nur rausgegangen, um neue Energie und neue Inspiration zu tanken.
Das finde ich schön. Das finde ich sehr gut. Was habe ich denn noch so auf dem Schirm? Peter Fox.
Da können wir auf jeden Fall drüber reden. Was passiert denn gerade in Hip-Hop-Deutschland?
Alter, ganz ehrlich, der Peter Fox-Song ist der Shit. Ich finde ihn unglaublich gut. Also, ich war die ersten 3-4 Male, wo ich ihn gehört habe, kam ich mit dem Refrain nicht klar, von der Künstlerin, die ihn singt. Ich
von Ines.
Genau, weil ich dieses Double-Ding-Autotune irgendwie fehl am Platz fand. Aber ich fand es halt, seine Lines und seine Strophen sind mega. Also mal ganz ehrlich, das ist so, der Typ ist 51 Jahre alt, Mann. So, und haut da einfach mal so Sachen raus, wo du denkst so, what the fuck, wo kommt denn das auf einmal her?
Das ist 14 Jahre her,
das Stadtaffe. Alt, 14 Jahre alt ist das Stadtaffe-Ding, genau.
Ja, das ist 14 Jahre, ist glaube ich auch unter den Top 10 der meistverkauftesten Album in Deutschland.
Mega-Album
und
einfach.
Und ich habe mich auch im Zuge meines Writings auch mit Peter Fox beschäftigt, weil ich immer empfunden habe, dass Peter Fox einer der besten Songwriter ist, die wir halt haben. Und es ist aber auch die Produktion. Das Krasse ist ja, die Stadtaffenproduktion ist ja alles im hier in Babelsberg, glaube ich, aufgenommen worden.
Das kann ich dir nicht sagen.
Und zwar vom Orchester Babelsberg.
Okay.
Ich will vielleicht wieder gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das ist das Filmorchester Babelsberg. Mhm. Und die haben in diesen riesengroßen Studios aufgenommen und es ist ja nichts digital hinzugefügt worden, sondern das ist halt alles instrumental auf den Punkt gebracht. Und deshalb war ich beim ersten Mal hören von Peter Fox-Song, war ich vielleicht nicht enttäuscht von der Produktion, aber es war dann, als ich das zweite oder dritte Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist eine Produktion, die sehr am Zeitgeist liegt. Ich habe auch das Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben. Es klingt trotzdem immer noch sehr warm, aber ich war dann irgendwie nicht enttäuscht, aber habe dann gedacht so, oh, jetzt auch noch gleich mit einem Feature, aber wenn man den Song 5, 6, 7 Mal hört, dann ist das fett.
Alter, und diese ganzen Clap-Sachen, ne, am Ende vor allen Dingen, das hat unser Chris gemacht, unser Großstadtgeflüster-Chris, unser Schlagzeuger.
Ist er ja hingeflogen gekommen und hat einfach nur, komm, klatsche die Hände oder was?
Ja, der hat diese ganzen Arrangements und sowas gemacht und den ganzen Quatsch, so, und das hat er mir im Vorfeld schon gezeigt und ist okay, krass, da bin ich auf den Song gespannt und dann kam der Song ja dann und dann saßen wir alle zusammen im Backstage und haben uns diesen Song angehört und alle saßen echt so, what the fuck? was ist das bitte für ein scheiß guter Song? So alleine diese Elon Musk-Line ist halt so, das ist einfach so geil, das ist einfach so unfassbar gut, so. Wahnsinn, also wirklich, ich feiere den Song total und bin total gespannt auf das Album, also wirklich, ich glaube, das wird richtig gut.
Weißt du, wann das rauskommt?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, aber dieses Jahr glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass es nächstes Jahr rauskommt.
Ja, das geht mir aber zum Beispiel wieder tierisch auf den Sack. Ja. Das ist jetzt so ein Album, was ich jetzt sofort haben und hören möchte.
Auf jeden
möchte.
Fall, safe.
Und jetzt kommt wieder diese, ich muss Spotify bedienen, jetzt kommt in 6 Wochen noch ein neuer Song
genau.
raus, dann kommt noch ein neuer Song
ja,
raus.
Ja, aber es muss ja auch alles richtig gemacht werden.
Man
muss
weiß, aber
es hängt halt. Ja, aber da hängt ja auch ordentlich was dran. Ne, bei so einem Künstler wie Peter Fox. So. Und dann muss das natürlich auch genau so gemacht werden, wie es halt gemacht wird bei so einer
das
großen
Produktion.
Das muss
ziehen. Aber ich bitte darum und ich hoffe und ich klopfe auf Holz, dass das nicht so ein Feature-Salat ist, wie damals bei der Casper-Platte. Das hat mich tierisch genervt, weil du am Anfang bei der Casper-Platte nur Features hattest.
Ja.
Und es waren dann im Nachhinein auch die stärksten Songs. Und dann habe ich auch noch gedacht, so, ey, du musst doch dich jetzt nicht kaputt featuren. Weil, obwohl das ja eigentlich auch der Zeitgeist ist, dass du mindestens 2 bis 3 Feature auf der Platte hast, damit das
was
Ding
ja
halt viral geht.
Was ja auch völlig okay ist. Ich finde so 2, 3, also 3 ist irgendwie so das Maximum, was ich finde, was man machen kann. 2 finde ich cool.
Wenn es gut ist.
Wenn es gut gemacht ist, genau. Und das war leider bei Casper nicht der Fall. So. Also es war mir einfach too much und ich fand auch nicht jeden Song davon geil, der gefeatured worden ist. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Aber ich glaube, das wird bei Peter Fox ein bisschen
anders. Ja, weil es halt kalkuliert ist. Also ich zum Beispiel kenne ihn es nicht. Kannte ich nicht.
Nee,
Finde ich erstmal cool, finde ich erstmal mega. Reiht sich erstmal ein. Aber damals gab es ja auch diese Casper-Situation mit dem Song Schwarz, wo Lea halt weggefeatured worden ist, weil die Lea ja im Prinzip von allen großen deutschen Rappern einfach mal so weggefeatured worden ist. So, das ist halt die arme Lea, wo die über ihre Stimme für herhalten musste. So, das nächste Ding von Lea ist schon wieder ein Feature. Das,
echt?
Ja, mit Clan zusammen.
Ach ja, stimmt, die macht mit Clan was zusammen. Stimmt, hast recht. Ja.
Sind die beiden super hübschen Menschen da im goldenen Licht getaucht und denkst einfach nur, ihr seid hübsch, aber es ist wie ein Feature. Also es ist Feature-Artist Nummer 1. Aber muss halt nicht sein. Aber anderes Ding wegen Feature ist, Max Herre hat auch am Freitag noch einen neuen Song released.
Hast du das mitbekommen? Völlig untergegangen ist, weil Peter Fox seinen Song released hat.
Und das ist total schade. Ich habe es erstmal gesehen, bei Reel, bei Instagram, habe ich irgendwie ein komisches Making-of-Video gesehen, wo Max Herre mit einem Song, den ich nicht kannte, oder was denn hier, auch Manfred Krug war mit in den Bildern dabei, aus den 70ern, DDR, und immer mit neuen Footage von Max Herre von früher, aus den 90ern, aus den 2000ern, wie sie halt angefangen haben, zwischendurch wieder Manfred Krug-Bilder und so. Man, was ist denn das? Und dann habe ich mich mal reingelesen, was das Projekt ist, und zwar haben Max Herre und Dexter den 75. Geburtstag von Amiga gefeiert. Kennst du Amiga noch? Amiga ist einer der ältesten Label, die wir in Deutschland haben.
Sag mir nichts.
Kennst du bestimmt noch, auf den ganzen alten Platten, dieses große Amiga-Logo.
Vielleicht, aber...
Und Amiga ist vor allen Dingen ein Ost-Label, ein DDR-Label, das damals diese ganzen Indie-Künstler aus dem Osten aufgenommen hat.
Okay.
Zum Beispiel
Manfred Krug, der ja auch Musik gemacht hat.
Der
hat
den alten Zeiten.
Ja, ja.
Und das fand ich total faszinierend. Und der neue Song ist auch richtig gut. Der heißt Aus und Vorbei. Und der ist von Panda Ray. Also Panda Ray war der Originalkünstler. Mhm. Der hat in den 70er Jahren diesen Song halt gemacht. Und das klingt halt derbst geil nach alten Krautrock.
Okay.
Und Max Herre und Dexter haben den halt gefeatured.
Mhm.
Und haben noch einen zweiten Song gefeatured. Und zwar Alles aus dem Moment heißt der, glaube ich, auch mit Manfred Krug. Und haben diese ganze, ihrer Lieblings-Amiga-Songs nochmal
rausgebracht. Gecovert sozusagen.
Nochmal rausgebracht. Ja. Nee, nur diese 2. Ach so, und okay. Ansonsten gibt es, glaube ich, noch so ein Portfolio aus 20 Amiga-Songs. Also ihre Songs, die sie huldigen. Was voll krass ist, weil diese Produktionen von damals klingen so zeitlos, dass man denken könnte, das ist eine zeitgenössische Produktion von heute. Das ist der Wahnsinn.
Höre ich mir auf jeden Fall an, bin ich gespannt.
Ist auch schon raus, irgendwie soll am 22. September ist das rausgegangen.
Also ich bin kein großer Max Herre-Fan, also ich war ein großer Freundeskreis-Fan, aber halt nicht Max Herre solo, war mir immer so ein bisschen, weiß ich nicht, zu hippiesk. Wenn man das so sagen kann, aber bin ich gespannt, höre ich mir auf jeden Fall an.
Ich finde, dass die beiden halt immer noch einen guten Weg gefunden haben, sich kredibil zu halten, weil wenn du dann so bedenkst, so ja, also Sido ist halt ein witziger Dude, aber so dieser Weg, irgendwann hat Sido ja den Weg eingeschlagen, ich bin jetzt Mensch des öffentlichen Lebens, ja. aber voll. Ich bin bei jeder Spielshow mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob Sido bei Deutschland sucht den Superstar dabei war. Ich weiß auf jeden Fall, dass der in der Schweiz oder Österreich bei so einem Format mitgemacht hat.
Der war bei The Voice mit dabei.
The Voice, wo es halt irgendwann tierisch Ärger gegeben hat und der aus der Jury rausgeflogen ist, weil er irgendjemand auf die Fresse gehauen hat.
Okay.
Das ist ja wie 5, 6, 7 Jahre her. Kann man sich bei YouTube halt reinziehen. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund. Aber
da kann man sich auch noch angucken, wie Moses Pelham Stefan Raab aus dem Maul gehauen hat. Nur mal so für Leute, die das vielleicht nochmal sehen wollen. Das war damals nämlich auch sehr witzig im Übrigen.
Ehrlich, Moses Pelham hat
Stefan Raab natürlich. Auf die Fresse gehauen? Ja, klar. Auf irgendeiner Preisverleihung, auf dem Echo oder auf dem Bravo Otto oder irgendwo, hat Moses Pelham, Moses Pelham, Pelham. Stefan Raab die Nase gebrochen.
Ups. Mhm. Aus Hass.
Wahrscheinlich war da damals.
Ein falsches Rabigramm gegeben hat
er. Ja, wahrscheinlich ein falsches Rabigramm gegeben. Wo wir gerade bei Musik sind, können sich bitte alle, und ich meine damit wirklich alle Menschen, die irgendwann mal Pop-Punk gehört haben, sich bitte wieder dringendst beruhigen, dass Blink-182, die schon damals live scheiße waren, auf Tour gehen. Könnt ihr euch bitte alle wieder beruhigen? Das wäre total geil.
11 Millionen Spotify-Hörer können
sich nicht irren. Alter, die haben einen exklusiven Presale über Ticketmaster gemacht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Ticketpreis gestiegen nach der Anfrage. Nach der Anfrage. Es gab Leute, die haben 400 Euro für einen Stehplatz in Berlin bezahlt. 2 Tage später ging der Scheiß bei Eventim los. Da hast du den Stehplatz für 70 Euro gekriegt. Ich meine, sind die alle dumm? Also, wer gibt denn allen Ernstes fing es bei 250 an, es ging hoch bis 380, was? 400 Euro.
250 Euro für Blink-182.
400 Euro für einen Stehplatz für Blink-182, Alter. Ist kein Scherz. Es gibt Leute, die 400 Euro ausgeben für eine Karte von Blink-182, die live nix können. Es tut mir total leid, aber die waren schon immer live scheiße. Das war nie geil. Ich habe die dreimal gesehen und es war dreimal Grütze.
Die können schon was live. Also als einzelne
Künstler. Ja, scheiße labern.
Ich finde, Travis Barker ist einer der begnadetsten Schlagzeuger.
Warum wollen Sie darüber unterhalten?
Der Welt.
Safe.
Und hat einen unfassbar guten Musikgeschmack. Sieht man ja auf seinem Label.
Was Kelly Hoopla.
Kenny Hoopla.
Avril Lavigne.
Und wen hat er denn noch hier? Diese wundervolle Frau, die gerade so ein tolles Album rausgebracht hat.
Will Smiths Tochter hat er auch.
Hat er auch.
Ja.
Der ist halt Mucker durch und durch. Auch, glaube ich, auch schon immer der coolste der beiden. Und Mark Hoppus, ich glaube, Blink-182 hat, glaube ich, mal vor 2 oder 3 Jahren nochmal mit einem anderen Sänger und Gitarristen nochmal eine Platte rausgebracht, die auch nicht so schlecht gewesen ist. Aber das Ding ist halt einfach vorbei. Es sind halt die fucking 2000er gewesen. American Pie war draußen und All the Small Things ist halt auch 20 Jahre alt. Es ist vorbei.
Und vor allem das Schlimme fand ich halt an dieser Werbung, die gestartet worden ist für, ne, also ey, Blink sind wieder da. Dass es der gleiche Penis-Dödel-Sperma-Humor war, den sie damals schon hatten, der natürlich zu American Pie-Zeiten mega funktioniert hat. Weißt du? Ich meine, wir brauchen uns nicht über American Pie unterhalten. Das Ding ist also Film, also, ne?
Fanden wir damals lustig?
Genau, fanden wir damals lustig, aber dann nach 2, 3 Jahren, wenn man noch mal gesehen hat, hat man auch gedacht so, oh, ist aber auch ganz schön schwierig, was da passiert. Aber Blink-182 machen diesen gleichen ätzenden College-Penela-Penis-Humor immer noch in ihrer Vorwerbung für die Tour und so. Und ich fand das so schlimm.
Naja, aber jetzt kannst du halt...
Oh, ekelhaft.
Weißt du, so, Tom, jetzt sind wir aber alt... Und machen halt den gleichen Penishumor, aber als Daddies.
Ja.
Also es gibt halt noch den viel witzigeren Daddy-Penishumor.
Bin ich halt raus, so.
Bin ich auch raus.
Also das muss doch Quatsch, echt nicht 400 sein.
400 Euro für so eine abgestandene Erinnerung bezahlen.
Ja.
Und dann weißt du doch, wie es ist. 3 Dudes kommen in 3 unterschiedlichen Autos oder am besten noch mit dem Helikoptergang geflogen. Ja. Keiner von denen darf den gleichen Bühnenaufgang benutzen, weil sind wir doch mal ehrlich, die machen das auch wegen der Kohle.
Ja, natürlich, die machen es nur wegen der Kohle, so. Wegen nichts anderem.
Travis Barker denkt sich halt bestimmt auch, Europa, das kann ich auch mal machen, kann ich auch ein bisschen selber wieder spielen. So, ich glaube, der ist wahrscheinlich der Einzige, der da so vermittlungstechnisch mäßig mit irgendjemand da noch reden kann. Aber Mark Hoppus und Tom DeLong werden doch kein einziges Wort mehr
erzählen können. Dass das so sein sollte, dass die wieder Best Friends sind. Und ich wette mit dir, die holen sich für die Tour halt Minimum 3 Support Acts dazu. Also drei bekannte Support-Acts, die man kennt.
Meinst du, ich bin der festen Überzeugung davon, dass sie aus dem, aus dem Roster von Travis Barker.
Ja, eine Band auf jeden Fall. Aber die werden auf jeden Fall drei Bands haben, die man kennt, safe. Die halt wirklich auch groß sind. Hundertprozentig.
Travis hat bestimmt gesagt so, ey, das sind alles Mega-Shows, die wir spielen. Da kommt auf jeden Fall Kenny Hoopla mit also dabei.
Kenny Hoopla denke ich auch.
Machine Gun Kelly kommt mit.
Nee, auf keinen Fall. Machine Gun Kelly ist zu groß. Auf jeden Fall. Der hat hier in Deutschland Lanxess Arena und so Ausverkauf gemacht und so. Der ist okay. Zu groß, auf jeden Fall. Aber ne, vielleicht sowas wie Fall Out Boy. Weißt du, was ich meine? So etwas ältere Pop-Punk-Bands von früher, die man auf jeden Fall safe kennt.
Oder Panic
kennt.
At the Disco.
Panic at the Disco, solche Geschichten. My Chemical Romance, weißt du, so ein Ding. So, weißt du, Blink-182, My Chemical Romance, The Used und Fall Out Boy. Weißt du, und alle drehen halt völlig durch. So, ich glaube, sowas wird passieren. Und dann ist das ja halt auch okay und das kann man ja halt auch machen. Das wird bestimmt ein dufter Abend so für alle Mid-40er Pop-Punk-Dudes, die sich nochmal ihre, weiß ich nicht, kurze Chinohose anziehen, ihre Geldbörse mit einer fetten Kette festmachen, sich eine Mütze auf den Kopf setzen und dann ab aufs Konzert gehen.
Genau, schön.
Liebe Grüße an Ole von Hollywood Surrender im Übrigen.
Schön nochmal die Fat Lays rein in die Is reintüdeln.
Ja, das ist doch scheiße, Alter. So, ich meine, ey, klar, ich würd mir das safe auch angucken, definitiv. Ich würde dafür absolut kein Geld bezahlen, also kein Cent, auf gar keinen Fall. Nein. Also nicht mal 70 Euro würde ich dafür bezahlen, weil mir das schon zu viel ist. Aber das braucht halt echt kein Mensch mehr. Es tut mir total leid, das braucht für Blink-182. Ey, lass die doch einfach auf ein paar Festivals nächstes Jahr im Sommer spielen, dann ist das doch okay. Weißt du, lass die irgendwie Rock am Ring, Rock im Park spielen und weiß ich nicht, Headliner Deichbrand, was weiß ich denn? Dann reicht es doch aus.
Nee, ich glaube, die haben zu sehr Angst davor, dass sie sich wieder streiten und dass alles abgesagt werden muss. Weil Mark Hoppus, keine Ahnung, irgendwie...
Ach, das ist doch alles.
...den Joint von Tom DeLonge weggeraucht
ja,
hat.
Ja, das kannst du das doch nicht machen. Das ist doch... Blink-182.
Ey, ja, du kannst es schon machen, glaube ich, aber nicht für den Preis.
Nein, nicht für den Preis. Und ey, das soll nicht heißen, dass Blink-182 irgendwie scheiß Alben oder scheiß Songs gemacht haben. Die haben wirklich gute Songs, auf jeden Fall. Und die haben auch gute Alben. Aber das sind eher die Alben, die halt nicht so bekannt geworden sind, die ich zum Beispiel gut finde. So.
Das Take Off Your Pants and Jackets.
Ja, sowas. Ja, das fand ich früher mal geil. Aber das ist halt. Pieces. Nee, ich meine, jetzt muss ich selber mal eben einmal hier.
Dieses Album mit der Kuh.
Das Album mit der Kuh, ja.
Dieses stimmt. Album mit der Kuh.
Stimmt, warte mal. So, hier Blink-182. Ich meine das Album.
Mit der Kuh.
Nein. Ich meine das Album, was auch Blink-182 heißt tatsächlich, wo Feeling This drauf ist und I Miss You. So, was gar nicht mal so pop-punkig war, sondern eher wirklich so, wo viele Songs drauf waren, wo du gedacht hast, hä, wer ist das?
Auf und der ist, glaube ich, auch ein Feature mit Robert Smith von The Cure drauf, ne?
Das ist, glaube ich, eine der... Hier, da, hier, genau, All of This, genau.
All of This ist einer der besten
Super Song. Song. Ja, und das ist ein richtig geiles Album, das liebe ich auch, so, das finde ich großartig. Naja, aber jeder, der zu Blink-182 geht, ey, viel Spaß. Zieht euch nochmal so an wie früher.
Wann soll das denn stattfinden? Irgendwann 23 oder wie?
Ich meine es 23, ja.
Wenn alles wieder losgeht.
Wenn alles wieder losgeht. Das macht ja auch wieder alles zu, glaube ich. Nein, Quatsch.
Es wird
so weiterlaufen.
Es wird jetzt einfach so weiterlaufen. Ja, also ich habe jetzt noch nichts mitbekommen, dass irgendetwas, also ich habe schon was mitbekommen. Ich habe schon mitbekommen, dass sich der Spielbudenplatz darüber Gedanken gemacht hat und zum Beispiel die für den Weihnachtsmarkt keine Location mehr hat, also keine Zelt-Location mehr, keine Indoor-Location, weil sie sich gesagt haben, okay, wir arbeiten schon mal vor.
Und machen und nur noch draußen.
Machen nur noch draußen, machen kein Indoor. Mhm. Das habe ich mitbekommen. Aber ansonsten habe ich nicht mitbekommen, dass irgendwie irgendjemand etwas gesagt hat, wie das Ganze stattfinden soll. In der Leisthalle waren viele ältere Menschen da, die eine Maske aufgesetzt hat.
Du, auf den Shows von Großstadtgeflüster waren auch sehr, sehr viele Leute, die eine Maske auf hatten beim Konzert. So.
Ja, ist ja auch in Ordnung.
Absolut,
ist natürlich. Ist ja auch okay, darf ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir gerade ist, aber um mich herum sind schon wieder ein paar Corona-Einschläge. Gar nicht so schlimm, also gar nicht so, so schlimme Verläufe. Aber eine Person, die mir sehr nahe steht, hat gerade wieder Corona gehabt und hasst mich dafür, dass ich es wieder nicht habe. Ja, weil ich habe immer noch kein Corona bekommen.
Ich weiß nicht, was hier los ist. Also ich glaube halt auch, dass nichts dicht gemacht wird, es sei denn, es kommt jetzt irgendwie so eine vollkommen komplett mördert. Tödliche Variante, die uns alle sofort dahin rafft.
Ja, da geht der Habeck dann auch zum Lauterbach hin und sagt so, du, Lauterbächle.
Lauterbächle.
Bachi, Mensch Bachi, ich weiß, du möchtest gerne du möchtest gerne was machen und ich weiß, das wird scheiße sein, aber wir haben so viel Kacke im Winter, dass wenn wir jetzt auch noch sagen, ey Leute, ihr müsst jetzt wieder alle drin bleiben,
dann drehen die Leute komplett am Rad.
Dann drehen sie alle durch. Und das Schlimme daran ist ja auch,
vor allem, ja,
dass dann die Montagsdemonstrationen, die ja vor allen Dingen halt auch in den neuen Bundesländern sind, dass sie sich noch mehr durchmischen und noch mehr ganz normale mittelständische Menschen mit einem, weiß nicht, mit keiner wirklichen politischen Gesinnung treffen, dann halt wieder auf die ganzen Faschos und ReichsbürgerInnen und hippiesken Menschen, die glauben, dass Elon Musk vom Mars aus diese Welt kontrolliert. Und das ist halt das Schlimme daran. Und das kannst du halt irgendwie, diese Gesellschaft ist halt irgendwie so, ich will nicht sagen, diese Gesellschaft ist kurz vorm Kollaps, aber man merkt überall, alles ist so super angespannt. Ich merke das auch auf dem Kiez. Auf dem Kiez sind auch alle total angespannt. Mhm. Männer sind auf diesem Kiez unfassbar angespannt. Junge Leute sind auf diesem Kiez unfassbar angespannt. Weil ich habe diesen ersten Moment, wo ich gedacht habe, da kommen Kids auf dich zu, eine Gruppe von 7 oder 8 jungen Männern, 20, 21. Und ich gehe da so als Anfang 40-Jähriger so längs und habe dann so einen Warndetektor, wo ich meine, ist das jetzt ein Punkt, wo, wenn die halt durchdrehen, wo ich den Kürzeren ziehen werde?
Ja, ja.
So, ich bekomme, das ist voll strange, ich bekomme Angst vor jungen Männern.
Angst nicht.
Nicht Angst,
aber Angst nicht, aber eher so dieses Ding, ein falscher Blick, ein falsches Wort von dir in die Richtung und du hast auf jeden Fall ein Sitzen. Safe.
Ja.
Ja, genau, das habe ich auf jeden Fall. Ja.
Erst sitzen sie mich und dann ziehen sie mir das Portemonnaie ab.
So ungefähr. Und das ist halt auch einfach der Grund, warum ich seit Monaten oder seit auch schon vor Corona, weil ich das schon vor Corona so fand, dass es auf dem Kiez immer schlimmer wird mit diesen männlichen Gruppen. So. Und dass da irgendwie die Leute halt einfach hart auf Krawall gebürstet sind. Und jetzt durch Corona und jetzt dürfen sie alle wieder feiern, ist es halt auf jeden Fall noch schlimmer geworden. Finde ich zumindest. So.
Ja, so ein super aufgepumptes Löwengehabe. Ich bin stark, ich lasse mir das nicht gefallen.
Wenn
der Typ mich gerade angerebelt hat, ich lasse mir das nicht gefallen, weil ich bin ja stark. Hau ich ihn aufs Maul. Ja. Irgendwo muss meine ganze Aggression halt irgendwo hin.
Von den letzten 2,5 Jahren muss irgendwo hin.
Oh ja, Mann, und das nervt so unfassbar.
Ja, ich weiß. Das ist wirklich extremst nervig. Aber das ist halt absolut ein Grund, warum ich halt nicht auf dem Kiez rumlaufe. So, das ist einfach, weil ich mir das selber nicht geben will, weil mich das total stresst und nervt so. Und wenn ich halt mal irgendwie auf dem Kiez gehe, ins Mollo oder Gott weiß wo, ich gehe halt immer außenrum. Ich gehe so weit außenrum, dass ich einfach nur noch irgendwie, ne, also dass ich nicht über den Kiez muss. Und auch keine Nebenstraßen benutzen muss.
Ja, deshalb gebe ich mir jetzt auch meinen Mantra. Wie gesagt, ich habe auf der einen Seite weniger Alkohol getrunken und auf der anderen Seite mache ich jetzt mehr für mich zu Hause sportlich gesehen. Das heißt, gewisse Übungen, die ich halt mache, die halt drauf aus sind, dass ich mich wieder gut fühle. Auch Sit-Ups sind wieder mehr geworden, weil ich muss jetzt gegen meinen Bauch angehen. Ich habe den Bauch meines Vaters geerbt.
Ja, und das kenne ich.
Wie kann man das machen, dass ich mit 45 den Bauch von Tom Cruise aber habe?
Sit-Ups, auf jeden Fall.
Nur Sit-Ups.
Ist wirklich so. Also Bauch ist so.
Mein Mantra ist halt Sit-Ups machen, eine Stunde lang und dabei Daredevil zu sehen. Weil ich habe für mich Daredevil entdeckt.
Die Serie.
Ja, und ich weiß nicht, wieso das ist.
Ja.
Ich gucke immer lieber am liebsten bei Superheldenfilmen und Heldinnenfilme. Bescheuert. Menschen mit Superkräften.
Ja.
Gucke ich am liebsten, beziehungsweise gucke Serien und mache da mein Sportprogramm. Ich weiß nicht, wieso. Aus Motivation heraus.
Also ich muss auch auf jeden Fall irgendetwas gegen meinen Bauch tun, bin aber auf jeden Fall zu faul, weiß aber auch, dass Sit-Ups da halt so auch für mich am besten funktionieren, tatsächlich, ist so. Ich habe aber keinen Bock, aber da das ja jetzt tatsächlich mein letzter Job für dieses Jahr war, was ja auch gut ist,
habe ich jetzt Zeit. Ins Fitnessstudio.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee, also auf
aber wie soll das denn zu Hause werden? Läuft in der Fernseher und du machst Sit-Ups und die Katzen tanzen auf dir rum.
So oder ungefähr. Ich weiß noch nicht, wie das wird. So, erstmal müssen wir hier diesen Club, in dem wir sitzen, Astra Stuma, mal wieder so ein bisschen
auf Vordermann bringen. Jetzt kommen die Ausreden.
Ja, natürlich.
Natürlich kommen die Ausreden. Natürlich, du hast auch noch irgendwie vor 100 Folgen hast du auch nochmal gesagt, du kommst jetzt ab sofort nur noch mit dem Fahrrad hier in die Astra
Stuma. Ja, das muss ich auch noch abgeben im Übrigen, weil ich das nicht mehr fahre. Nee, das ist einfach Faulheit. So, aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, da gehe ich 3-mal hin, weißt du? Und dann habe ich halt keinen Bock mehr, das weiß ich. So, das ist halt auch diesen inneren Schweinehund und so ein Scheiß. Ich hätte schon Bock, aber irgendwie, ich müsste, glaube ich, eine Person haben, die da mit mir hingeht. Und die habe ich sogar tatsächlich. Hier unser Marc.
Ja.
Der geht ins Fitness.
Der Durchführer Marc aus
der Durchführer Marc aus der Erster und nicht nur aus der Erster Stufe. Der geht gerade ins Fitnessstudio und der möchte, dass ich auch zu seinem Fitnessstudio gehe, weil dann könnten wir nämlich tatsächlich zusammengehen. Und ich glaube, dass wenn ich mit jemandem zusammengehen würde, ne, dass ich dann wirklich gehen würde. Alleine würde ich dann sagen, ach komm, gehe ich morgen und dann, ach ne, gehe ich übermorgen. Aber wenn ich jemanden habe, mit dem ich mitgehen kann und wo ich dann sehe so, und man sieht bei Marc ja, dass er abgenommen hat, das ist ja voll krass. So.
Ich sehe deinen Körper leidend auf so einem Spinningrad.
Ich würde sterben auf so einem Ding. Safe, so, aber das muss dann halt mal sein.
Ich gebe dir 3 Besuche.
Oh nee.
Du machst 3 Besuche und dann machst du den Ted Mosby aus How I Met Your Mother, der dann einfach nur da gewesen ist und dann gesagt hat, ach, jetzt habe ich mein Handtuch vergessen. Mhm. Und ach, jetzt habe ich meine Trinkflasche vergessen. Machst du denn da, du kannst doch nicht mal rauchen im Fitnessstudio. Du bist die allerletzte Person, vor der ich glaube, dass sie ins Fitnessstudio geht.
Ja, ich weiß.
Aber es muss passieren.
Ja, leider.
Du musst etwas tun.
Ja,
ich meine, damit du deinen Adonis-Körper behalten kannst, keine Red Bulls mehr. Guck mir nicht so an.
Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock, mich jetzt hier komplett. Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, aber dann siehst du halt irgendwann so aus wie Ralf Bauer.
Nee, ach Quatsch, ich sehe nicht aus wie Ralf Bauer. Ich habe jetzt seit 2,5, ach schon vor Corona, habe ich dieses kleine Wohlstandsbäuchchen. Das wird nicht mehr, das wird nicht weniger, weil ich nichts mache. Das wird aber auch nicht mehr. So. Und ich bin ja nicht fett. Also für mich persönlich.
Nee, du bist nicht fett. Du siehst immer noch schlank aus.
Ich habe die dünnsten Beine der Welt. Ich kann ein Kleidchen tragen und hätte die geilsten Beine der Welt und den geilsten Po der Welt, davon ganz abgesehen. Aber es ist halt nur der Bauch. So. Und das nervt mich halt ein bisschen. Da muss man jetzt irgendwas gegen machen. Und wann ich da was gegen mache, weiß ich noch nicht. Ich möchte mich hier nicht unter Druck setzen lassen. So.
Liebe HörerInnen da draußen, wenn ihr Daniel unter Druck setzen möchtet, dann schreibt ihm doch gerne halt eine persönliche Nachricht auf Instagram. Und vielleicht ist das ja so eine Motivation, einfach deinen Instagram-Körper, einfach ein Daniel-Hüttmann-Profil, der alle 2 Tage ein Bild von sich oberkörperfrei im Spiegel. Oh Gott.
Nee.
So weit bin ich, Leute.
Also ganz ehrlich, solange meine bessere Hälfte irgendwie nicht sagt so, ey, ganz ehrlich, Schatzi, lieb dich, aber wolltest du nicht mal was machen? Sehe ich da gerade, also das dann, weißt du, nee.
Ja, die Probleme des kleinen Mannes.
Die Probleme des kleinen Mannes, ja genau, ne? Mit dem kleinen Bauch.
Richtig, während der Hafen veräußert wird aus Hamburg an China und Liz Truss mit einem Salat verglichen wird. Hast du es mitbekommen mit dem Salat?
Nee.
Liz Truss hast du mitbekommen, ne?
Nee.
Liz Truss, ist ja auch nicht so schlimm.
Wer ist Liz Truss?
Ja, genau. Boris Johnson hat ja abgedankt.
Ach so, die englische, ja, okay. Premierministerin, die auch abgedankt
und hat. Und
ja.
Er hat jetzt auch abgedankt und gefühlt halt 7 Tage im Amt. Und der Daily Star hat eine Wette abgegeben. Und zwar haben sie einen Livestream produziert, wo ein Salatkopf auf einem Tisch liegt mit einer Perücke und haben gesagt, dass Liz Truss kürzer im Amt bleibt, als der Salatkopf braucht, um zu verwelken.
Okay.
Und der Daddy Star hat gewonnen.
Ja.
Der Salat hat es auf jeden Fall geschafft.
Ach man, apropos Salat, hast du hier gelesen, dass hier unser McFit-Chef abgestürzt ist mit seinem Flugzeug irgendwo Costa Rica und tot ist?
Nein.
Ja, also der Love Parade-Doodle halt, weißt du?
Der McFit-Chef und Love Parade-Doodle.
Ja, der McFit-Chef hat auch die Love Parade damals veranstaltet.
Ah, das wusste ich gar
nicht. Ja, klar, der hat das veranstaltet. Und der ist jetzt mit seinem Flugzeug, der wollte sich irgendwie Pinguine angucken, keine Ahnung. Und ist dann kurz vor Costa Rica, ist der mit seinem Flugzeug ins Meer geknallt. Und ist auf jeden Fall tot anscheinend. Und der Red Bull-Chef ist tot.
Auch?
Der Red Bull-Chef ist tot. Ich frage mich jetzt nur, wann der Nazi-Sender Servus TV eingestampft wird. Das sollte ja auch mal langsam passieren. Servus TV ist der Schwurbel-Nazi-Sender von dem Red Bull-Chef.
Genau,
der hat das ja ins Leben gerufen, aber den hat niemand aufgekauft, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Und seitdem läuft der nur noch so Schwurbel-Scheiße und Nazi-Müll-Blödsinn.
Saß
so.
Er zusammen mit dem Chef von McFit im Flugzeug?
Nein, der ist...
Hab ich auch gerade gefragt, du hast gerade zum Pinguin gucken gesagt.
Ja, das hat die Bild-Zeitung heute gepostet. Dass die zum Pinguin schauen nach Costa Rica irgendwo fliegen wollten. Ich wusste nicht,
gibt es in Costa Rica Pinguine?
Frag doch die Bild-Zeitung, die muss es doch wissen. So, aber der Red Bull-Mensch ist anscheinend an Krebs. Also der ist einfach so gestorben. Und wusstest du, dass der Red Bull-Chef, also der hat das ja nicht erfunden, Red Bull, ne? Das ist ja nicht mal sein Rezept. Der war irgendwo in Vietnam, keine Ahnung, irgendwo da und hat da sowas in der Art getrunken wie Red Bull und hat dieses Rezept dann halt mitgenommen und hat dann Red Bull gegründet sozusagen. Und ihm gehören an Red Bull auch nur 49% der Firma. 51% gehören dem Typen, dem das Rezept wirklich gehört.
Das wusste ich gar
nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Haben wir alles gestern vom Rückfahrt Schweiz Berlin, wurde das gegoogelt und erzählt. So, aber es ist krass, ne? So 49% hat er und 51% hat der Dude, der halt irgendwo in Vietnam sitzt und dieses Rezept irgendwann mal rausgehauen hat.
Aber was ist denn da in Vietnam? Was ist auch auf der normalen Red Bull-Dose?
Ich kann es dir nicht
sagen. Ist es dieses Guave-Zeug?
Dieses ganze Rezept ist auf jeden Fall nicht von ihm, komplett nicht.
Naja, das ist aus irgendeinem Chemiebaukasten irgendwann in den 80ern ja, erfunden worden.
Von so einem Vietnamesen-Typen.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass es auf ZDF gab es, glaube ich, immer in den Ferien so ein Feriensommerprogramm.
Ja.
Und dort haben sie von irgendeiner Messe aus, ich glaube sogar war das bei der Expo 2000 oder whatever, über Red Bull gesprochen. Dieses neue modische Getränk, was jetzt so die ganzen coolen, harten Kids halt trinken. Und das ist wie Gummibärchensaft. Damals gab es ja schon dieses Red Bull schmeckt wie Gummibärchensaft.
Man muss ja auch ganz klar sagen, dass dieses Marketing, was der mit Red Bull gemacht hat, dieses Red Bull verleiht Flügel und diese Comic-Werbung, ne, es war ja eine Comic-Werbung. Es gab ja keine richtige Werbung.
Red Bull verleiht Flügel.
Ne, es war ja immer so eine Comic-Werbung. Das gab es damals ja halt auch nicht. Es war ja alles neu. Und damals haben das Zeug halt Leute getrunken, die, weiß ich nicht, die Nachtschicht hatten, Spätschicht hatten, BusfahrerInnen und keine Ahnung was. Das war ja noch kein In-Kit-Getränk damals. Das kam ja alles erst durch diese ganzen Sportsachen, die der gemacht hat.
Stimmt.
So, ne? Snowboard, Skateboard, diesen ganzen Scheiß. So, das kam, da wurde das ja erst hip.
Ich glaube, diese erste Sportveranstaltung, die gehabt haben, war, wo Leute sich Flugzeuge gebaut haben.
Und dann so eine Dings
und genau. So eine Rutsche runtergerutscht.
Wie weit die dann kommen.
Ja. War auch mega berühmt irgendwie.
Ja, das wurde im Fernsehen übertragen, Mann.
Ja, so. Weil einfach nur geil gewesen ist, was für idiotische Ideen die Menschen hatten.
Und was für Kisten
hatten.
Die Leute hatten, ja.
20 Meter für 5 Sekunden. Irgendwie ein halbes Jahr in dein Pappmaché-Flugzeug reingebaut, um dann halt einfach zu versinken.
Ja, ich habe das immer geguckt, ich fand das mega geil.
Ich habe das als Kind auch geguckt, aber ja, Red Bull ist ein Lifestyle-Artikel.
Jetzt ist es ein Lifestyle-Artikel.
Genauso wie mein MacBook, ich gucke jetzt hier gerade drauf. Das große Problem meiner letzten Woche ist, ich habe einen Display-Schaden.
Ich weiß, hast du mir erzählt.
Es war ganz traurig. Ja. Es war wirklich traurig, weil ich gedacht habe, es gab keine Außeneinwirkung. Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man eine Kaffeetasse oder sowas da drauf gefallen ist, sondern es ist einfach gesprungen. Und ich habe mich ganz lange mit dem netten Menschen unterhalten. Ich war natürlich nicht bei Apple, weil das hätte dann wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen gedauert und hätte den gleichen Preis bezahlt. Ich war bei dem Apple-Notarzt oder der MacBook-Notarzt, so nennt er sich. Das ist hier bei uns in der Bahnfelder Chaussee. Die sind ganz süß, haben sich das Ding angeguckt und haben gesagt, ja, es tut uns leid. Ich so, ja, wie viel wären es denn? So 300, 400 Euro? 1.000 Euro.
Das ist Wahnsinn, 1.000 Euro für ein scheiß Display.
Wahnsinn. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen. Das ist ja ein MacBook aus der neuen Generation, irgendwie von 2019. Und habe ihm davon erzählt, dass ich halt schon ganz viele Jahre MacBook-User bin, MacBook Pro-User bin, weil ich das Ding überall mitnehme, weil ich darauf schneide, weil ich darauf Musik bearbeite, weil es für mich halt einfach ein Werkzeug ist. Und er meinte halt auch so, ja, die Zeiten sind vorbei. Er selber hat auch noch mit einem alten MacBook von 2012 gearbeitet und hat mir gezeigt, hier, guck mal hier, dieses 16-Zoll MacBook, das ist von 2012, aber das können wir halt auch immer noch konfigurieren und wir können es aufarbeiten und hier das Display und so, das ist noch das alte Display, weil das dick ist und das war früher mal ein Werkzeug. Mhm. Heutzutage ist ein MacBook ein Lifestyle-Computer.
Ja. Guck dir mal an, wie dünn der Scheiß ist.
Ja, hat er dann auch gesagt. Weil er meinte, also er könnte sich tierisch darüber aufregen, dass sie es halt nicht schaffen, bestimmte Programme halt zu optimieren, weil sie sich mehr Zeit nehmen dafür, irgendeine Apple Fitness App zu machen, weil die benutzt halt jede Person. Ja. Und das heißt, das macht mich so traurig, weil ich eigentlich, ich bin gerne ein Apple-User gewesen und finde es ziemlich, ist einfach, ist cool, geht schnell.
Aber eine blöde Frage, ich weiß ja, wo dein Lappy herkommt, der hat doch noch Garantie oder nicht?
Nee, 2 Jahre Garantie.
Ach, 2 Jahre Garantie. Ist das schon wieder so lange her?
Das ist schon wieder so lange her.
Krass, Alter.
So, und es wäre auch kein Garantiefall gewesen.
Ah, okay.
Dann habe ich halt noch nachgelesen, dass gerade auch diese Generation das Problem hat, dass ganz viele User sich darüber beschwert haben, dass ihr MacBook aufgeklappt gewesen ist und dann sind sie halt irgendwie kurz mal Latte Macchiato flöten gegangen und dann sind wir ins Büro gekommen und auf einmal war das Display gesprungen. Ja. Und das ist halt so ein Ding. Hat er mir auch groß und breit erklärt. Ich hatte auch so einen Schutz da drum. Und er meinte auch so diesen Schutz da drum, den darfst du nicht, denn da darfst du halt nicht draufpacken, weil sonst steht das ganze MacBook unter Spannung. Mhm. Und es ist halt alles kacke.
Darum habe ich einen Windows-Rechner.
Ja, ich weiß.
Also mein Display ist halt dicker.
Ja, das ist mir schon klar. Trotzdem habe ich mein erstes MacBook.
Ja, halt ey, ist ja auch völlig okay.
Jahre halt
ja.
Und er meinte halt immer noch, hast du es noch? Ich so, ja. Bring das her, wir machen dir es wieder fit, wir machen dir es so fit, dass du es halt wieder normal mitnehmen kannst.
Schön. Du hast Game of Thrones geguckt, letzte Folge habe ich gehört.
Ja.
Und? Lohnt sich? Muss ich das unbedingt gucken? Drehe ich durch?
Man dreht halt einfach durch, weil man denkt, es darf jetzt noch nicht vorbei sein. Okay, alles klar, es ist Ich-Glotz-TV.
Ich-Glotz-TV, die Rubrik für alle Film- und Serien-Nerds der Nation. Daniel Hüttmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich glotz TV. Das Format gönne ich mir.
Das Große und Schöne bei Game of Thrones ist es, wenn das Staffelfinale zu Ende ist, denkst du, das kann doch jetzt noch nicht vorbei sein. Weil jetzt fängt es doch erst gerade richtig an. Und ich kann dir sagen, es gibt Drachen.
Geil.
Es gibt gute Drachen. Es gibt böse Drachen. Es gibt auf jeden Fall eine unfassbar krasse Action-Szene. Und geil. Ich bin so angeturnt davon, wie viel Liebe sie in diese Serie hineingesetzt haben, obwohl man überhaupt nichts erwartet hat.
Genau.
Und ich kann ja sagen, und für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch diese Serie an oder wartet dann auch noch mal lieber 2, 3, 4 Jahre länger, dann könnt ihr das alles wegbingen, weil es regt mich jetzt schon wieder tierisch auf, dass noch gar keine neue Serienproduktion ist, sondern erst angekündigt worden ist, dass sie wieder in Produktion gehen.
Das dauert halt wieder ewig.
Ah, aber ansonsten ist es das, was ich eigentlich gerade, worauf ich eigentlich jede Woche gewartet habe, dass es endlich weitergeht. Ja, und ansonsten halt noch ein bisschen Daredevil. Ist eine, ich glaube, die hat einen großen Fankreis an Menschen, die halt gerne gucken, aber vor allen Dingen auch für Leute, die zum Beispiel keine Superhelden-Serien mögen, ist das eine gute Serie. Die ist sehr dunkel, die ist teilweise ab 18, wird sie rausgegeben. Es sind alle da, der Punisher ist da, Elektra ist da und es ist alles so gemacht, dass man nicht Fremdscham hat, wie zum Beispiel auch bei der Serie von She-Hulk.
Hast du von dem Film Smile gehört?
Horrorfilm?
Ja?
Ja.
Okay. Hast du diese Werbung mitbekommen, die gemacht haben?
Nein.
Völlig irre. Die haben im Vorfeld, vor allem in den USA, haben die SchauspielerInnen
angehört. Erklär doch erstmal, worum es im Film
geht. Ach so, ich weiß gar nicht so wahnsinnig, worum es in dem Film geht. Der Film heißt Smile, es ist ein Horrorfilm. Irgendwelche Leute grinsen komisch und sterben dann. Also ich weiß nicht genau, worum es geht.
So ungefähr.
Siehst du, passt doch schon.
Wenn sie von irgendetwas besessen sind,
dann
kriegen sie ein ganz weirdes, skurriles Grinsen.
Ja, und genau. Und das haben die im Vorfeld halt so gemacht, dass die Schauspielerin engagiert haben, die sich in den USA bei großen Sportveranstaltungen, Baseball, Basketball, Football, einfach in die Menschenmassen gesetzt haben. Und immer so, dass die halt auch die Kameras, die erfassen konnte. Und dann standen die da einfach, ich weiß nicht, wie lange so ein Spiel geht, 2 Stunden und haben halt so irre gegrinst. Die ganze Zeit, 2 fucking Stunden lang. Das haben natürlich die Kameras eingefangen und Leute haben das natürlich abfotografiert. Und dann ging es im Netz so, was ist das und wie krass und keine Ahnung. Und je näher der Release zu dem Film kam, desto mehr haben die Preise genannt. Die haben einmal so Shirts an, wo Smile drauf stand, weißt du, und solche Geschichten. Und dann ist der Film rausgekommen und dann gab es ja überall auf Insta und auf TikTok dieses Ding so, ja, der Film ist so krass und die Leute drehen durch im Kino und die fallen tot um und es müssen hier Notarzt und so ein Scheiß geholt werden.
What?
Ja, die haben Schauspieler engagiert, die sind in die Kinosäle gegangen und sind dann durchgedreht bei dem Film und haben sie auf den Boden geschmissen und dann kamen Möchtegern-Ambulanzleute und haben die halt rausgeholt oder die Kinomitarbeiter mussten die dann rausholen, weil der Film angeblich zu krass war. Das war die Werbung für den Film, obwohl, also der Film lief schon, weißt du? Und trotzdem haben die noch Werbung dafür gemacht, genau mit solchen Sachen. Und die Leute rennen halt wie die Geisteskranken, der ist seit Wochen auf Platz 1, überall, in die Kinos und gucken sich diesen Film an. Also marketingmäßig ist das halt der Shit, was die da gemacht haben.
Ja, aber auch total gruselig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze halt im Kino und irgendjemand fängt halt einfach nur an zu grinsen, guckt mich halt an.
Ja, genau so. Ne?
Und dann für eine Stunde.
Ja.
Und dann kippt er halt einfach auch noch um. Und dann kommt auch noch irgendwie die Ambulanz.
Ja.
Das ist ein bisschen drüber.
Das ist ein bisschen drüber. Und was noch mehr drüber ist, dass sich ganz, ganz viele Leute, also ich folge relativ vielen YouTubern und TikTok kann, die halt so Filme bewerten, weißt du? Das interessiert mich einfach so. Wie sind die Filme, bla bla. Und alle regen sich darüber auf, sie waren im Kino und die Leute, die im Kino waren, waren halt übelst asozial. also die BesucherInnen. Unfassbar laut, nur am Quatschen, am Rumpöbeln, filmen die ganze Zeit mit ihrem Handy, die ganze Zeit. Es wird irgendwie Popcorn durch die Gegend geworfen und du kannst einfach nicht in Ruhe einen Film gucken. So. Und das ist bei diesem Film anscheinend wohl sehr krass und darum haben sich jetzt einige Kinos dazu entschieden, vor dem Film halt so ein Bild zu zeigen, wo halt draufsteht, so ey, wenn ihr euch nicht benehmen könnt und das hier laut wird, bla bla, wir werden euch rausschmeißen.
Bist du dir sicher, dass es bei Smile ist oder nimmst du dir nicht gerade das, was bei den Minions
Nein,
passiert ist?
Nein, das ist bei Smile. Bei Minions war vorher. Bei Minions ist das ja auch passiert. So, ja. War auch asoziale Kackscheiße, ganz einfach so. Aber bei Smile ist das halt auch so. Und ja, das muss wohl ziemlich krass gewesen sein. Und ganz ehrlich, wenn ich ins Kino gehen würde und da wird nur rumgelabert und rumgeschrien und irgendwie rumgefilmt und Handy raus und so, ich würde ausrasten. Glaub mir. Ich bin der Erste, der sich umdreht und Leute ankackt, dass sie ihre Fresse halten sollen. Wirklich, sofort. Sobald jemand mehr als 3 Sätze in einer normalen Lautstärke redet bei einem Film, bin ich raus, Alter. Dann drehe ich mich um oder gehe nach vorne und sag so, halt bitte deine Schnauze. Ich habe nicht 14 Euro bezahlt plus Nachos plus Cola, um dein scheiß Gelaber zu hören. Da kriege ich die Krise.
Das müssen die Menschen aber auch erstmal wieder lernen.
Vor allem, das müssen die nicht lernen.
Natürlich, wenn der Kino ist das beste Beispiel. Kino hat auch richtig abgekackt in den letzten 2,5 Jahren während Corona. Und die Zahlen sind ja auch untergegangen. Die Leute, oder ich denke mal, auch es gibt auch so viele Menschen, die das erste Mal im Kino sind, die jetzt gerade erst 17, 18, 19 sind.
Ach, das ist doch Quatsch.
Nein, aber du hast einfach mitzubekommen, wie verhältst du dich in einem gewissen Raum? Da geht es ja auch darum. Also dieses Ding mit den Minions, dass halt die Leute irgendwelche lustigen, nee, wie war's?
Anzüge angezogen.
Bei den Minions war es so, die haben das wie eine Prom gefeiert. Die haben sich Anzüge angezogen, haben sich schick gemacht, sind dann teilweise halt auch mit Limousinen vors Kino gefahren und haben dann so getan, als wenn Spring Break wäre während dieses Films. Keiner weiß wieso bei diesem Film, aber die haben das zu einem kompletten Event gemacht. Mhm. Aber halt auch so junge Menschen, die halt teilweise irgendwie 16, 17, 18 gewesen sind. Das war ein TikTok-Trend. Und dann wird es halt auch, vielleicht ist es bei Smile genau das Gleiche. Junge Menschen, die einem Event hinterherlaufen und sich halt dann nicht benehmen können, weil die nicht wissen, wie es eigentlich funktioniert im Kino.
Ja, aber das ist totaler Quatsch. Sorry, aber jeder 16, 17, 18-Jährige war mit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mit seinen Eltern oder alleine im Kino und weiß, wie man sich in einem Kino und bei einem Film benimmt. Das ist totaler Quatsch. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein 16, 17, 18-Jähriger noch nie in einem Kinofilm war.
Doch, glaube ich.
Auf keinen Fall.
Doch.
Auf keinen
Fall. Oh, jetzt haben wir wieder komplett halt recht. Nee, ich ich lasse keine andere Meinung zu.
Doch, ich lasse deine Meinung zu.
Daniel Hürtmann lässt keine andere Meinung zu.
Ich lasse deine Meinung zu. Nee. Ich lasse deine Meinung zu. Ich akzeptiere deine Meinung auch, nur ich sehe es nicht so.
Doch, es ist wie, ich glaube schon, dass es halt eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die das noch nicht gehabt hat. Beziehungsweise es ja auch neue, junge Menschen gibt, die auf Konzerte gehen und für die auch ein Konzert das erste Mal, weiß ich, mit 15, 16,
17 verstehe ich
stattfindet.
Das
und
verstehe ich.
Nicht wissen, wie sie sich auf diesem Konzert verhalten.
Aber das verstehe ich.
Das verstehst du.
Ja, das verstehe ich, weil Kids nicht mit von 10 bis 14 auf ein Konzert unbedingt gehen. Aber die gehen halt trotzdem von 8 bis 14 auf jeden Fall in einen scheiß Kinofilm. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein 16, 17, 18-Jähriger zum allerersten Mal einen Kinosaal betritt und sich einen Film anguckt und dann nicht weiß, wie er sich in einem scheiß Kino benehmen soll.
Ne, aber kannst du ja doch mal nachrichten, nach 2,5 Jahren. Ich meine, du bist unterwegs, du bist halt die ersten Male, wenn du im Kino bist, irgendwie mit 8, 10, mit 8, 9, 10, je nachdem, guckst dir einen Disney-Film an oder so etwas. Aber da bist du mit einer Person da, die auf dich aufpasst. Du bist meistens nicht alleine da, du bist halt mit Mama und Papa da.
Genau,
warst du schon mal bei einer Kindervorstellung?
Ja, natürlich war ich schon mal bei einer Kindervorstellung.
Da ist es laut.
Das ist anders.
Ja, natürlich, weil die dann ja auch irgendwann älter werden und auch irgendwann 14, 15, 16 sind und dann mit 14, 15, 16 vielleicht auch das erste Mal alleine ins Kino gehen. Und wenn du halt mit 16 alleine ins Kino gehst, ohne Mama und Papa oder irgendjemand, dann verhältst du dich halt auch wie ein 15, 16-Jähriger, der noch niemals da gewesen ist und nicht weiß, dass er einfach mal die Fresse halten soll.
Das glaube ich einfach nicht.
Also doch, glaube ich.
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute
dann machen die dann noch ein TikTok-Video, dann machen die noch ein paar lustige Fotos für Instagram und telefonieren halt nebenbei, weil denen niemand sagt, dass sie ihre Fresse halten sollen.
Ich sag denen das auf jeden Fall. Also das ist für mich wirklich so ein absolutes No-Go, im Kino zu quasseln. Also wirklich, das ist für mich ein es gibt sogar mittlerweile Kinos, die kein Essen mehr im Saal haben wollen. Weil dieses Geknister und das Geknaster und hier da nochmal eine Popcorn-Tüte und so, weil das halt einige Leute nervt. Also mich nervt das jetzt nicht, das ist für mich
gehört. Nee, weil du ja natürlich
nee, 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 das gehört,
und Cheese.
Nein, aber das gehört für mich dazu, weißt du? Das gehört für mich zum Kinogefühl dazu, dass du von hinten mal so ein Geraschel hörst, weil jemand in seine Popcorn-Tüte greift. Das war ja schon immer so, ne? Das war schon immer so. Aber das Gelaber und den Film mit seinem Nachbarn belabern, während der Film läuft, Alter, was bitte? Telefonieren, Handy rausholen, Film abfilmen und Sachen durch die Gegend schmeißen, Alter. Aber wo sind wir denn hier? So, also ich glaube, wenn ich ins Kino gehen würde und das würde passieren, das wäre, glaube ich, echt, ich würde mich wahrscheinlich prügeln. Also nicht ich, aber ich würde wahrscheinlich irgendwann aus dem Maul kriegen von irgendwelchen Leuten, weil ich denen halt sage, so halt die Fresse,
Alter. Ja, da sind die wieder, die 20-Jährigen.
Da sind sie wieder, die, ne? So, aber ey, das wäre mir völlig egal. Ich bezahle halt nicht so viel Asche und will einen geilen Film gucken und dann habe ich da irgendwelche Vollwichser da rumsitzen, die meinen, die müssen sich halt benehmen wie die letzte Sau. Und wie gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Leute mit 16, 17, 18, die jetzt 16, 17, 18 sind und jetzt ins Kino gehen, vorher noch nie alleine im Kino gewesen sind. Es gibt Filme ab 6, 12 und 16, die werden garantiert in einem Film gewesen sein, wo sie 11, 12, 13 waren und da waren die schon mal alleine im Kino mit ihren Bros oder wie auch immer und haben sich einen Film angeguckt. So, es kann mir keiner erzählen, dass die nicht wissen, wie man sich in einem scheiß Kinosaal benimmt. So. Und wie gesagt, ich akzeptiere deine Meinung, ich sehe es nur nicht so.
Ja, aber was willst du machen? Die Daniel Hüttmann Kino-Benimmschule oder wie?
Was hat denn das da? Ich bin ja wohl nicht der Einzige auf Gottes weiter Welt, der ins Kino geht und bitte seine Ruhe haben möchte, wenn er einen Film guckt. Ich denke halt einfach, dass das 90% der Leute, die ins Kino gehen, genau so sehen. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die auch einfach nichts sagen. Weißt du, die schlucken das einfach runter und denken so, ja gut, ich sag jetzt nicht, da kriege ich irgendwie noch Ärger. Wie gesagt, ich bezahle nicht so viel Asche, um irgendwelche Volldeppen dabei zu hören, wie sie halt den Film besprechen.
Ich stehe dann auf und guck dann einfach nur.
Ich stehe dann auf und sag halt die Schnauze. Also ich war, woher der Ringe gelaufen ist, weißt du? Die wurden ja auch nacheinander, also das war ein relativ langer Zeitraum, wie die gelaufen sind. Und unser Kino damals in Lingen hat dann, wo der dritte rausgekommen ist, Herr der Ringe Night gemacht und alle Teile nochmal gezeigt. So, ja. Voll geil. Ich dann da rein so. Und es hat auch während des Films immer so ein bisschen geswitcht. Es waren nicht alle Leute sofort von Anfang an da. Es gab auch genug Leute, die sich nur den dritten Teil angeschaut haben. Und im zweiten und dritten Teil ist ja Gollum sehr präsent. So. Ja. Und ab dem zweiten Teil war bei uns eine Gruppe mit geistig und körperlich Behinderten im Kino mit ihren Betreuerinnen. Die waren so leise und haben diesen Film halt so krass geschaut. Weißt du, die saßen nur zwei Reihen vor und so. Ja. Und die haben das voll gefühlt. Aber da war ein Typ dabei, der hat, sobald Gollum ins Bild gekommen ist, man brauchte nur eine Hand sehen, so ist der aufgestanden: Gollum! Weißt du? Ja. Und die armen Betreuerin die ganze Zeit so, und Herbert hieß der, das weiß ich noch ganz genau, Herbert, setz dich jetzt hin, du nervst die ganzen Leute hier, so. Und ja, das hat hart genervt, so, aber irgendwie war das auch ein bisschen süß, weißt du? Weil der hat Gollum so hart gefeiert, so krass hart gefeiert. Ich habe den hinterher auch gesehen, wo die rausgekommen sind. Die hatten halt alle auch so Merchandise-Scheiß an. Er hatte auch einfach ein T-Shirt an, wo halt Gollum drauf war. Und er hatte ein Cap auf, wo Gollum vorne drauf war. Also er war einfach riesengroßer Gollum-Fan. So. Und im zweiten Teil war das echt ganz krass, dass er die ganze Zeit aufgesprungen ist. Und im dritten Teil hatten seine Betreuer ihn dann so weit, ob sie ihn gefesselt haben, keine Ahnung, dass er das nicht mehr gemacht hat.
Ja, vielleicht war er auch traurig, weil Gollum dann gestorben ist.
Das kann natürlich auch sein. So, aber,
oh, Spoiler für Herr der Ringe.
Oh ja, nicht, dass jemand Herr der Ringe noch nicht gesehen hat. Oh mein Gott. Es geht um einen Ring. Und Frodo, passt auf.
Ja, wie willst du den Satz jetzt richtig machen?
Gar nicht. Naja, eigentlich stirbt er ja.
Gollum stirbt, ja.
Ja, Frodo eigentlich auch.
Ja, Frodo stirbt nicht.
Naja, komm, der geht auf dieses Schiff und fährt weg.
Ja, aber der fährt hier zu den...
Das ist doch fast tot.
Der fährt ins Elysium, keine Ahnung.
Ja, da, das ist doch irgendwie ein Himmelblascheiß, natürlich. Das ist kein
Himmelblascheiß, da kommen die ganzen coolen Leute hin. Ja, aber du wolltest schon wieder anfangen mit dem, Mittelerde kennt doch keiner. Hier, Herr der Ringe kennt doch keiner. Und ich kann dir halt
Herr einfach... Herr der Ringe kennt doch keiner, nee. Herr der Ringe kennt doch jeder.
Ja, da sagst du jetzt, aber ja. Ich gebe dir... Ich habe so viele Kids... mit denen ich unterwegs bin und die ich bespaße. Und wenn ich jetzt sage, kennt ihr aus Herr der Ringe? Und die so, was?
Ja, deine Kids sind ja auch speziell, die kennen sowas nicht.
Das hat nichts mit speziellen Kids zu tun, Alter. Jetzt tu nicht so, als wenn das irgendwelche...
Nein, ich meine mit speziell, dass die jetzt gerade jung erwachsen werden. So, die kennen halt Herr der Ringe nicht.
Nee, die kennen von der 7. bis zur 12. oder 13. Klasse haben die nicht Herr der Ringe gesehen. Ja, ja. Das ist unser Ding, was wir halt geil finden. Vielleicht kommen die jetzt noch drauf durch die neue Herr der Ringe-Serie.
Nochmal zu gucken.
Die alten Sachen von Herr der Ringe auch zu gucken. Das ja auch, viele Leute sind ja auch irgendwie dann jetzt erst mit der Episode 1 bis 3 mit Star Wars groß geworden und haben sich danach erst die Kultklassiker angeguckt. Ja,
da haben sie aber echt, da haben sie genau falsch rum gemacht, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Tja, kann man sich aber nochmal Andor angucken, weil Andor ist auch eine unfassbar gute Serie, seit langer Zeit.
Ich bin immer noch vom Boba Fett so angekotzt.
Aber,
so.
Ja, aber Andor macht genau das Gleiche, was halt Rogue One richtig gemacht hat. Und zwar ist es Star Wars für Erwachsene
genau.
Und für die Leute, die halt jetzt auch in unserem Alter sind und für die halt Boba Fett und Kenobi und Episode 1 bis 3 und 7 bis 9 zu...
Das Ding ist.
Ja, naja. So, deshalb. Naja.
Wünsch dir was, unsere Playlist. Warte mal.
Also, ich hatte sowieso gesagt, ich wünsche mir von Max Herre und Dexter in Verbindung mit Panderei aus und vorbei.
Ja, das finde ich
erstmal eine gute Idee. Und Peter Fox featuring Ines Zukunft Pink. Finde cool. Ich auch richtig gut.
Das ist schön. Dann wünsche ich mir von Peter Fox, um die alten Sachen mal ein bisschen zu hören. Guck mal hier, da mache ich es schon direkt an. Schwarz zu Blau auf jeden Fall, weil es ein großer Song ist und Haus am See. Und dann wünsche ich mir von Blink-182 Feeling This.
Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es heißt Daniel Hüttmann gegen die Kids.
Ja, ich hasse Kinder.
Tschüss.
Tschüss.